cigarettes and coffee. Sunday morning is the wasteland. I feel as if I got hit by a truck when I wake up. That's okay, cause I'm alive, yeah. We're having scars as trophies. We're always broke with two bad payments. But I never said that I regret in this effect. I wouldn't even if I died, no, no. I wonder why do I do this? I'm covered with bruises, and my lungs are aching and my ears are numb. And what might assume is just plainly stupid, but I won't stop to live my life as a stunt. That's what I like to do, the music and the groove. And Lou will find the proof that you're designed to move. And hallelujah! Yes, I hope that it was worth it. And I hope that it was worth it.
Kinotopia.
Ja, das war ein kleines Intro. Ich hol mal den den Lukas hier. Lukas Official, du bist am Stream.
Jo.
Ja, ja, und wir sind hier bei Kinotopia und heute haben wir das Thema
Tom Hanks.
Ja, und wir besprechen Filme und alles Mögliche, hauptsächlich Filme. Und es sind beide nicht ganz munter. Liegt hauptsächlich an Kaffeemangel und Schlafmangel.
Ja, ich habe keinen Kaffee mehr. Ich bin wirklich sehr, sehr deprimiert gerade.
Ja, das glaube ich dir. Ich hätte einen zu Hause, aber ich bin zu faul, einen zu machen. Und ich denke mal, 2 Stunden werde ich jetzt schon durchhalten ohne Kaffee. Wenn ich auf einmal schnarche, hört woanders zu. Das kann länger dauern. Ich muss Schlaf nachholen.
So. Ich brüll so lange ins Mikro, bis du wieder aufwachst.
Okay, gut. Kommen wir zu unserer Quasselphase, unsere erste Phase, die wir ganz schön benannt haben. Und da geht es um Filme, die wir in letzter Zeit mal gesehen haben. Vorzüglich genau. Im Kino. Also neuere Filme. Und da darf der Lukas gleich anfangen.
Ja, und zwar war ich im im Montag, ja. Und zwar, es fängt schon wieder super an. Ja. Und zwar, ich war am Montag in der Sneak Preview. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was eine Sneak Preview ist, man geht ins Kino, kauft sich ein Ticket, hockt sich in den Kinosaal und weiß nicht, welcher Film läuft. Entweder, also es läuft immer ein Film, der im Endeffekt noch vor, also den man vor dem normalen Release-Date sehen darf. Also, keine Ahnung, wenn jetzt, Harry Potter am 15. September rauskommt, dann kann man den halt schon am 10. September zum Beispiel sehen. Und ich war im Kino und es kam Da geht noch was. Da geht noch was ist eine deutsche Komödie. Ich habe keine Ahnung, wie die Schauspieler heißen, ist mir auch relativ egal. Es ist eine deutsche Komödie, wie sie halt im Buch steht. Es sind solide Schauspieler, es sind solide Dialoge, es ist eine solide Kameraarbeit, aber im Grunde ist es ein Film, den eigentlich ja kein Mensch wirklich braucht, der ganz gut unterhalten kann, aber jetzt nicht so super ist. Also,
wenn man sich nicht erinnert dann, wenn man rausgeht aus dem Kinosaal, erinnert man sich nicht mehr dran.
Genau, also die Art. Eben, also es waren jetzt zwei Kinder, also zwei junge Schauspieler dabei und die haben einfach nur, das war halt wirklich extrem, extrem weit unten vom Niveau, was die gespielt haben. Also da gibt es deutlich bessere Schauspieler, also gerade im Kinderbereich. Man kann ihn sich anziehen, wenn man da. Er ist ganz lustig, er ist ganz unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht so, dass man den unbedingt gesehen haben muss. Also da geht noch was. Durchschnittlicher deutscher Film mit durchschnittlichem Cast.
Ja, und ich war vor kurzem im White House Down. Ja. Weißt du, Independence Day Nachfolger. Oh. Patriotisches, was habe ich auf Twitter geschrieben? Ich glaube, es war patriotisches Versteckspiel oder so irgendwas im Weißen Haus. Und ja, das war ein sehr unterhaltsamer Film. Waren wirklich gute Schauspieler, haben gut gespielt. Also Channing Tatum und der Jamie Foxx haben da wirklich gut gespielt und ziemlich lustig auch teilweise. Da sind so Szenen, wo eben der Channing Tatum spielt ja einen Bodyguard. Anwerber für Secret Service und das White House, das Weiße Haus wird dann überfallen eben da, wo er da ist und er muss dann den Präsidenten retten und die ganze Welt und was weiß ich nicht was. Und es ist so eine schöne Szene, Jamie Foxx spielt den Präsidenten und hat natürlich so ja Anzugsschuhe an und muss dann mit einem Aufzug hochklettern zum Beispiel. Und wenn sie dann in sein Zimmer kommen, wechselt er die Schuhe gegen Sneaker aus. Und dann gibt es so eine schöne Szene, wo einer sich festhalten wollte an den Schuhen und er tritt ihn weg. Keiner rührt meine Sneaker an. So auf die Art. Der Film ist voll mit lustigen Szenen. Also es ist wirklich, man kann ihn sich anschauen. Ich fand ihn ganz gut. Man muss halt über den ganzen Patriotismus ein bisschen hinwegsehen. Es ist ein Werbefilm für Amerika, wie toll die nicht sind. Mehr oder weniger.
Ist er besser wie Independence Day?
Independence Day habe ich ja nicht gesehen.
Ach so, stimmt ja. Okay. Weil, ja, okay. Ja. Schade. Weil ich bin ja immer noch, Independence Day ist ja immer noch der patriotistischste, das Wort gibt es nicht, aber egal, Film, den ich bisher gesehen habe. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man das noch toppen kann.
Also, naja, in der Endszene vom
Film?
Genau, von White House Down, ist dann natürlich Weiße Haus ziemlich zerstört und so und am Rasen vom Weißen Haus ist dann die Tochter vom Channing Tatum mit der Präsidentenflagge da und weht die so heroisch, also ganz episch das Ende natürlich, so mit schönen Kamerafahrten und die Musik dazu und alles und natürlich alles Happy End, die Amerikaner haben es wieder mal geschafft. Und
ja, das,
natürlich bei den Leuten, die in das Weiße Haus einbrechen, sind dann Teil davon Russen.
Ja. wie soll es anders sein?
Ja, also.
Ja, also in White House, da muss ich auf jeden Fall noch reingehen. Also das ist ein Film, den ich dieses Jahr auf jeden Fall noch sehen muss. Und wenn ich am letzten Tag ins Kino reingehe und die Angestellten besteche, dass ich den Film noch sehen darf, der Film muss unbedingt gesehen werden.
Ach, kommen Sie, der ist so schlecht, den müssen Sie nicht sehen.
Ja.
Doch, ich will.
Es ist doch vom Regisseur von Independence Day.
Ja, und Dottie versucht uns da zu verbessern mit Quasselphase, aber wir sind bei der Quasselphase hier, ja, nicht bei der Quasselphase.
Quasselphase hört sich besser an wie Quasselphase.
Ja, wir sind hier kreativ. Kreative, ja. Künstlerische Freiheit. So.
Genau.
Ja, ich denke, wir spielen als Übergang, also du hast noch was?
Nee, ich habe eigentlich nichts mehr.
Als Übergang zu den Filmen vom Fangs spielen wir irgendein Lied hier. Ich denke, wir nehmen was Neues. Und zwar von meinen lieben Freunden, den Borchos, die ihr neues Album endlich herausgebracht haben. Utopia. Und ich denke mal, ich sag ab damit und ja, bis nach dem Song. Run, Forrest, run.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Ja, und das hat Lukas mit seinem schönsten Englisch gesagt.
Ja, ich habe extra meinen englischen Akzent ausgepackt.
Ja, ja. ja, wir sprechen jetzt über den ersten Film hier von Tom Hanks, den wir in unserer besten Liste, also die Liste, die man erwähnen kann und die, die nicht so ganz wichtig waren, sind ein paar rausgeflogen. Aber als erstes fangen wir mit Forrest Gump an und wir arbeiten uns chronologisch nach oben. Und es ist wie immer, wir haben manche Filme beide gesehen und manche nur einer von uns. Hier haben wir viele beide gesehen.
Ja.
Also Forrest Gump gehört natürlich dazu, den wir beide gesehen haben. Ein Klassiker, wie man nicht sagt. Und der wurde ja von Robert Zemeckis gedreht. Ja. hat dort Regie geführt und der stieß schon öfter auf Tom Hanks. Und zwar in den Filmen
Castaway, Der Polarexpress.
Kommt später noch, beides.
Ja, und das war's, glaube ich. Ja. Also bloß in Castaway und Der Polarexpress.
Und Forrest Gump.
Ja, und Forrest Gump natürlich.
Das Schöne an diesem Regisseur ist, der hat auch alle drei Back to the Future, Zurück in die Zukunft, Teile gedreht.
Und Back to the Future sollte natürlich jeder mal gesehen haben.
Das
sind wohl die Kindheitsfilme schlechthin von vielen Menschen.
Ja.
Ja, also jetzt von den Älteren.
Ja, ja. Und natürlich hat er auch das geniale Die Legende von Beowulf gedreht, wobei hier nur die Technik genial ist, der Rest ja ist ein bisschen zum vergessen.
Überlegen, ja. Aber er hat einen Film gedreht, der mich letztes Jahr, oder was heißt letztes Jahr, das war glaube ich 2012 und er kam dieses Jahr raus, glaube ich, also 2013, soweit ich das noch grob in Erinnerung habe. Und zwar ist es Flight mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Da geht es um einen Piloten, der praktisch Alkoholiker ist und dann ein Flugzeug. Alkoholiker. Und der verhindert einen Flugzeugabsturz und dann wird später in seinem Blut Alkohol wahrgenommen und trotz des Flugzeugabsturzes wird er dann praktisch irgendwie sehr, sehr in Bredouille gebracht. Und Flight ist auch ein sehr, sehr guter Film. Fast genauso gut wie Forrest Gump, der noch einen Tick besser ist.
Aha. Ja, und in Forrest Gump geht es ja im Grunde um einen, wie kann man das sagen, etwas zurückgebliebenen Mann.
Ja, er hat einen Intelligenzquotienten von rund 60, 70.
75.
Rum. Ah ja, genau, ja, 75.
Also nicht so durchschnittlich, sondern etwas unter dem Durchschnitt. Mhm. Und er muss als Kind auch wegen eines so Beinschienen tragen und kann halt nicht richtig gehen dadurch. Also nicht schnell oder irgendwie schön. Und da war ja eine der schönsten Szenen auch von dem Film mit diesen Beinschienen dann, wo das erste Mal ja Run, Forrest, Run vorkam. Vielleicht willst du das erörtern.
Ja, ich will noch was ganz anderes sagen. Also
okay,
grob noch dazu. Das Besondere an Forrest Gump ist vor allem die Tatsache, dass er einfach aus seiner Reise zu sehr, sehr vielen berühmten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Elvis, John F. Kennedy, John Lennon, Richard Nixon kommt. Und das Geniale an dem Film ist praktisch, er sorgt praktisch mit seinen Tanzbewegungen, also er tanzt. Und in dem Film inspiriert er dann praktisch mit seinen Tanzbewegungen Elvis Presley, der dann später den Pelvis entwickelt. Mhm. Oder er ist im Vietnamkrieg und sorgt dann da irgendwie dafür, dass sich die Leute wieder vertragen. Er erfindet das Joggen, er erfindet den Spruch Shit Happens und er ist bei der bei der Gründung, so, also bei der Entwicklung des Smileys dabei. Ja, also er hat eigentlich überall seine Finger drinne. Und
auch in Apple hat er Aktien und alles mögliche.
Genau.
Garnelenfischer wird reich dann auf einmal. Also
er hat die Watergate-Affäre irgendwie, ist dafür verantwortlich, dass die sich so entwickelt hat. Also ich finde den Film ziemlich, ziemlich charmant.
Ja, weil es ist eine sehr schöne Geschichte vor allem.
Ja.
Also es ist wirklich schön und auch so schön erzählt und er ist ja auch zwischenzeitlich mal Footballspieler gewesen und alles Mögliche. Mhm. Und das ist ja aus dieser ersten, also dieser ersten Szene, wo dieses berühmte Run, Forrest Run vorkommt, eigentlich hervorgegangen. Da wird er nämlich von irgendwelchen Schlägern verfolgt, eben aus der Schule, und die natürlich irgendwie hänseln und schlagen wollen, mit Steinen abschießen oder irgendwas. Und ein Mädchen dann, Freundin von ihm, seine einzige Freundin, soviel ich weiß, schreit ihm dann: Run, Forrest, run, also dass er wegrennen soll. Und er hat noch
Stimmt.
diese Beinschienen, und er rennt dann, er rennt und rennt, und während er rennt, fliegen ihm eben diese Beinschienen ab, und er kann auf einmal rennen.
Ja.
Richtig, und alles stimmt wieder mit seiner Wirbelsäule und so. Also eine sehr schöne Geschichte, und die zeigt wirklich so, dass man auch, wenn man ja jetzt nicht der hellste Kopf ist, durch ehrliche Arbeit mehr oder weniger auch sehr viel verdienen kann und sehr
Ja,
viel erleben kann.
eben.
Auch,
Und
ja, vor allem, wenn man sich nicht so für das, was die Leute sagen, interessiert, mehr oder weniger.
genau.
Wenn man jetzt nicht so viel drüber nachdenkt.
Ja, also wie gesagt, also der Film hat, weiß ich glaube, 7 Oscars oder ja, 6 Oscars bekommen. Bester Regie, bester Hauptdarsteller, bester Film, bestes Drehbuch. Also er ist wirklich, man. Weil Dottie hat gerade eben im Chat geschrieben, er hat sich den Film einmal angeschaut und dann hat es ihm gereicht. Und es ist natürlich immer die Sache. Also ich finde, Tom Hanks, ich habe den, Tom Hanks, Forrest Gump, ich habe den Film jetzt, glaube 3 Mal gesehen. Und nach dem 3. Mal habe ich mir so gedacht, okay, jetzt ist es okay. Jetzt habe ich alles gesehen, was der Film zu bieten hat. Jetzt bin ich glücklich. Und ich denke, dass man den Film wirklich, also man kann ihn nicht ständig anschauen. Es ist kein Film, den
Ja,
man
es ist,
wirklich immer
danach muss
wiederholt.
man nachdenken, mehr oder
Genau,
weniger.
man
Es
muss
ist nichts,
es.
was einfach so wie Independence Day vorbeigeht.
Hey, Independence Day ist ziemlich tiefgründig.
Ja.
Du hast ihn noch nicht mal gesehen.
Ja, nein, aber ich habe den Honest Trailer davon gesehen.
Ja, okay, gut, da sieht man eigentlich schon das meiste. Nee, also, wie gesagt, man muss Forrest Gump sacken lassen. Das Besondere bei Forrest Gump ist, ich habe den Film gekauft, ich glaube, mit 13 Jahren, das war so ziemlich die erste DVD, die ich mir überhaupt gekauft habe, also von meinem eigenen Taschengeld. Und Forrest Gump war eigentlich der erste Film meiner heutigen DVD-Sammlung oder meiner heutigen Blu-ray-Sammlung, also allgemein Filmsammlung. Und also irgendwie, Forrest Gump war der erste Film, den ich gekauft habe und ist irgendwie auch der Film, der mich eigentlich so mitunter am meisten berührt hat von den Filmen, die ich bisher so gesehen habe. Also ich muss wirklich weinen am Ende oder
Ja,
an.
das Ende ist
Ja.
schlimm, mehr oder weniger.
Ja, also da hatte ich
Also,
wirklich Tränen in den Augen.
ja, das ging mir genauso, obwohl ich ihn erst, ja, dieses Jahr gesehen habe, Anfang dieses Jahres, weil ich mir da ein paar DVDs bestellt habe und mir den dann endlich angeschaut habe. Und ich muss sagen, ich habe sehr viele DVDs, die ich habe, sind mit Tom Hanks.
Ja,
Also,
Tom Hanks ist ja wirklich, also ist einer der ja mitunter wohl besten,
bekanntesten
ja,
und sehr
besten bekannten
guten und
Schauspieler. Ja.
besten Schauspielern. Also vor allem, er schafft es in vielen Rollen auch ganz ohne wirklich viel zu sagen, jetzt das Ganze auszudrücken.
Ja.
Welcher Film war, genau, in Castaway. Da sagt er ja eigentlich nicht viel, aber
Nein.
er schafft es trotzdem, die ganzen Emotionen zu zeigen und alles, ja, eben so auszudrücken, ohne dass er eigentlich viel sagt.
Ja, eben, also Castaway haben wir ja später auch nochmal als Film
Ja.
und der ist ja auch die Grundlage zu etwas, das viele von euch kennen sollten.
ja, Forrest Gump auf jeden Fall ein Tipp von uns.
Definitiv.
Ja,
Also wenn ihr mit Tom Hanks Film anfangt, dann fangt mit Forrest Gump an.
ich denke mir, einmal muss man ihn gesehen haben.
Ja.
Man muss ihn sich ja nicht öfters anschauen. Er ist nach einem Mal ziemlich harter Stoff, und
Ja.
ja, da braucht man einfach Zeit, sich damit beschäftigen zu können, danach auch ein bisschen.
Genau. Also man ist wirklich ein bisschen deprimiert.
Ja,
Das auf jeden
aber
Fall.
das zeigt ja schon, dass der Film eigentlich sehr gut ist, wenn er sowas überhaupt bewirken kann.
Ja.
Weil ich denke mir, bei White House Down, ja, ist immer wurscht gewesen, was da passiert ist.
Ja, ist natürlich. Also, der Film hat halt echt eine Story, die einen bewegt und die halt einem wirklich einfach dadurch zum Nachdenken gibt, dass es eben zeigt, es gibt halt, auch wenn ein Mensch jetzt nicht unbedingt der Schlauste ist, er kann halt trotzdem extrem viel bewirken.
Ja, und viel schon erleben und ja, eben ein eigentlich viel tolleres Leben haben als manche andere.
Genau.
Ja. Auch wenn er es selbst nicht so wirklich sieht. Für ihn ist es einfach nur, ja, ist halt so. Ja, der kam 1994 raus, Forrest Gump. Und jetzt gehen wir zum nächsten Film unserer Liste, würde ich sagen. Und das ist einer, der 1998 rauskam. Und das ist
Der Soldat James Ryan.
Oder Saving Private Ryan.
Oder Englisch. So, Entschuldigung. Ja, natürlich.
Ja, das, natürlich. Ja.
immer Englisch, nicht Deutsch.
Und den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn einmal bei einer Übernachtung in der Schule gesehen und da haben wir sind wir davor eingeschlafen. Das war lustig. Wir haben das mit so einer fetten Stereoanlage auf der Bühne gehabt. Okay. Und da war der Beamer angeschlossen und alles und total laut in dem Musiksaal eigentlich war das. Mhm. Und bei wer Soldat namens James Ryan kennt, weiß, dass da sehr viel geschossen wird und dass der eigentlich sehr laut ist, der Film. Und wir sind alle eingeschlafen davor. Und auf einmal schreit in dem Film wer Kettenfahrzeug und alle wachen auf und schreien auch irgendwie Kettenfahrzeug.
Ja, die Szene ist super.
Einfach so aufgewacht, ohne.
Ja.
Das war sehr strange. Ich kann mich eben nur noch vage dran erinnern. Wie ich weiß nur noch, die ersten Szenen waren wirklich genial teilweise.
Ja. Mir ist, der Film geht ja auch 163 Minuten, also sehe ich hier gerade bei Wikipedia. Ich dachte, der geht 3 Stunden, also ich dachte sogar, der geht noch länger, weil ich persönlich finde, dass der Film sich an manchen Stellen unglaublich zieht. Also der hat teilweise wirklich Stellen, also gerade die Gefechte, da denke ich, ja, 20 Minuten irgendwie schießen und schreien und sterben. Also teilweise hat er wirklich seine extremen Hänger, der Film. Aber im großen, groben Konzept ist er eigentlich doch einer der, also ein guter Spielberg-Film, ein solider Spielberg-Film.
Ja, also es, vor allem auch wieder was ganz Nettes, ich weiß nur überhaupt nicht mehr, worum es geht natürlich, weil ich einfach eingeschlafen bin während dem Film.
Ich weiß noch grob.
Ja, na dann. Kannst du ihr davon erzählen? Kettenfahrzeug, ja.
Andy. Ja, genau. Es geht um ein Kettenfahrzeug, das 3 weitere Brüder hat. Also mit Kettenfahrzeug meine ich jetzt natürlich den Werten Ryan. Der hat 3 Brüder, die sterben alle und seine Mutter oder Abraham Lincoln will oder schreibt der Front, dass seine Mutter will, dass er zurückkommt. Und er ist bei der 101 US-Luftlanddivision, also er ist Fallschirmjäger. Und er ist praktisch hinter der Front und dann bildet sich ein Trupp aus 8 Leuten, die praktisch nur diesen James Ryan finden müssen, damit er nach Hause kann. Und zwar nicht, dass er stirbt, sondern dass er wohlbehalten nach Hause kommt, dass seine Mutter ihn noch hat. Ja. Also ganz hat, dass sie ihn halt in den Arm nehmen kann. Und das Tolle an dem Film finde ich halt, dass sich die 8 Leute immer wieder fragen, warum zum Teufel müssen wir jetzt wegen einem einzigen US-Soldaten da reingehen und unser eigenes Leben aufs Spiel setzen, nur um den praktisch seiner Mutter zu geben. Warum? Und da ergeben sich teilweise echt relativ starke Konflikte, die mir allerdings persönlich nicht zu tiefgründig waren. Also ich hätte mir da echt gewünscht, dass teilweise wirklich die Konflikte noch tiefer gegangen wären und dass man dann vielleicht auch mal gegeneinander agiert hätte. Also, dass man auch mal auf die eigenen Leute losgegangen wäre, damit man halt nicht diesen James Ryan finden muss, damit man halt nicht sein Leben aufs Spiel setzt.
Ja, es ist wieder so eine Tragödie, mehr oder weniger. Also, so ein Kriegsfilm mit Inhalt ein bisschen. Bisschen mehr, auf jeden Fall.
Ja, die schreibt gerade Abraham Lincoln im Zweiten Weltkrieg. Ich habe es falsch ausgedrückt. Es gibt dieser, also ein General zitiert aus einem Brief von Abraham Lincoln und deswegen, also dieser Brief von Abraham Lincoln sorgt praktisch dafür, dass sie ihn dann suchen, weil der hat dann praktisch, der hat was geschrieben, was sie alle so praktisch dazu bringen, dass sie ihn suchen werden. Also er war nicht im Zweiten Weltkrieg dabei. Er lebt nicht mehr.
Gib es zu, du weißt es. Ja.
Elvis, geh zurück in deinen Schrank.
Ja, auf jeden Fall auch ein ganz guter Film. Sehr gut, wenn man schlafen will, daneben. Voll ja, also, aufdrehen den Film und einfach pennen.
Er ist halt Durchschnitt. Er ist jetzt nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste.
Ja, ist ganz gut, kann man sagen. Ja.
Also es gibt bessere Steven Spielberg-Filme, es gibt auch bessere Tom Hanks-Filme, aber es ist ein solider.
Es gibt schlechtere Kriegsfilme.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Wir wollen jetzt kein Beispiel nennen. Ich denke, wir spielen mal ein Lied wieder zwischendurch und dann sprechen wir weiter. Und dann geht es mit 1999 weiter. Und hier ist Zapak, Gotta Wake Up. Das davor war Utopia von den Borchos und das davor war Cigarettes and Coffee von Laudog. Ich habe vergessen, die Titel zu sagen. Ganz schwerer Fehler. Ich denke mal, Zapak, Gotta Wake Up. Wacht's mal alle auf.
There's a girl with no world, she don't know where her place is. She lies alone in her bed because her man took her life and changed it. She sees herself in the mirror. She can't wake up. She has tears, she has fears, olden years. She can't deal with this breakup. She just passes the time, she just barely gets by. There's no rhyme, there's no reason, don't ever believe it, don't ask why. Cause she's got to wake up, she's gotta wake up, There's a guy on the corner throwing dots to hit seven. Playing life is a gamble, knowing he can't win. The wife and children he loves, he left alone, left abandoned. Now he chooses life like a game, like flipping cards he picks at random. He is pale, always cold, he can't fold, torn, tattered. And rancid. Yeah. There's no rhyme, there's no reason. Don't ever believe in, don't ask why. Yeah. He don't even wanna try. Cause he's gotta wake up. He's gotta wake up.
Ja, wir hoffen, dass ihr jetzt mal wach seid, wenn ihr das nicht vorhin schon bei den Borchos wart. Und jetzt geht's weiter mit 1999 kam der raus, The Green Mile.
Ja.
Und da kann der Lukas mehr davon erzählen. Worum geht's denn?
The Green Mile ist einer meiner Lieblingsfilme mit Tom Hanks, weil The Green Mile basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe von Stephen King. Es ist ein sechsteiliger Fortsetzungsroman, den ich gelesen habe. Stephen King zählt zu meinen Lieblingsautoren. Und als ich das Buch gelesen hatte, habe ich mir danach gleich The Green Mile angetan und es gibt viele Leute, die sagen, die Buchreihe ist besser, aber ich bin jemand, dem ist es eigentlich wurscht, ob jetzt die Buchreihe oder die Filmreihe was ist. Und ich finde die Filmreihe fast noch einen Tick besser wie die Buchreihe. Hm. Oh mein Gott!
Habe ich was gemacht?
Was?
Habe ich was gemacht, weil du oh mein Gott geschrieben
hast? Nein, das war jetzt, ich habe jetzt gerade den Aufschrei im Chat schon mal vorweggenommen, okay. Wenn jetzt jemand auch die Buchreihe gelesen hat. Weil ich persönlich finde, dass Tom Hanks und Michael Clarke Duncan so gut auf die Rollen passen, dass ich einfach The Green Mile, den Film, noch besser finde wie die Romanreihe. Ja. Es geht um einen, um einen Wärter, oder besser gesagt, er ist praktisch der Chef vom Todestrakt. Ja. Und er ist der Leiter davon. Und Der Todestrakt heißt The Green Mile, weil man praktisch so den grünen Linoleumboden hat. Deswegen wurde halt die Green Mile genannt, halt ein ewig langer grüner Gang. Und eines Tages kommt in diesen Todestrakt ein Gefangener, und zwar heißt der John Coffey. Und er hat praktisch zwei Mädchen vergewaltigt und ermordet. Und er ist wie Forrest Gump nicht sonderlich schlau, er ist ziemlich naiv, wird aber nicht von Tom Hanks gespielt wie in Forrest Gump, sondern er wird vom grandiosen Michael Clarke Duncan gespielt, der letztes Jahr leider verstorben ist. Oh. Und Tom Hanks spielt praktisch diesen Leiter, Paul Edgecombe. Und das Besondere bei diesem John Coffey ist, dass er die Fähigkeit hat, Leuten von Leid und Krankheiten zu lindern. Und er befreit praktisch Paul dann auch von einer Blasenentzündung.
Okay.
Und dann merkt Paul praktisch, dass dieser John eigentlich lieb ist. Also er stellt sich dann selber die Frage, er sagt es praktisch im Film so ungefähr mit den Worten, dass wenn Gott einem Mörder so eine Gabe gibt, dann kann dieser Mensch nicht ein Mörder sein, dann ist dieser Mensch unschuldig.
Ja.
Und daraus entwickelt sich dann praktisch auch so ein Konflikt und auch eine Freundschaft zwischen den beiden. Und der Film, der berührt einen auch wirklich. Also das ist wie bei Forrest Gump. Ich hatte wirklich teilweise, also am Ende dann auch ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich den Film einfach so schön fand am Ende, weil sich halt wirklich durch den gesamten Film diese Frage zieht, warum gibt Gott einem Menschen, der ein Mörder ist, so eine Gabe, die praktisch jedem Menschen auf der Welt helfen kann.
Mhm.
Und eigentlich ist dieser John Coffey auch ganz lieb. Also er ist halt naiv, er ist nicht sonderlich intelligent, aber er wirkt einfach wie so ein großes
Baby.
Genau, wie ein großes Baby, den man einfach nur lieb haben muss. Und das ist wirklich, also The Green Mile, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an, ist einer der besten Tom Hanks Filme. Mit Abstand, also wirklich.
Na, ich werde ihn mir bald zu Gemüte ziehen. Wo du gerade Stephen King angesprochen hast, ja. ich bin ja, letztens ist in österreichischen Fernsehen die Serie Under the Dome rausgekommen. Hast du das
auch
mitbekommen?
Ja.
Wie findest du es? Hast du es gesehen oder nicht?
Ja, ich habe den Piloten gesehen, ich habe auch das Buch gelesen. Ich finde das Buch, also es ist die Frage, sie haben viel, was im Buch vorkommt, haben sie in der Serie umgestellt. Ist dieses
ja, ja, es steht auch im Wikipedia drin, sie haben das Buch komplett eigentlich geändert, auch das Ende ist anders, damit man es weiterführen kann.
Eben. Genau,
du darfst das eigentlich nicht mit dem Buch vergleichen.
Ja, jetzt. Eben, wollte ich gerade sagen, deswegen ich vergleiche es nicht mit dem Buch. Ich finde sie nicht ganz schlecht, also sie hat durchaus ihre Momente.
Ich habe jetzt eigentlich ziemlich verfolgt vom Anfang an, was sie jetzt gegeben hat bis jetzt und ich finde sie eigentlich ziemlich gut. Also ich finde sie ziemlich genial. Vor allem finde ich auch super Schauspieler, der in Breaking Bad den...
Ja, ich überlege gerade, wie er heißt.
Schwäger vom Name. Ich habe es letztens gehabt, aber Internet. Du bist
Dan Norris. Dan Norris, genau. So heißt er.
Und der ist ein... Ich finde, der spielt wirklich super. Dem kauft man das Ganze ab. Und das Lustige ist, in Breaking Bad hat er ja einen Cop gespielt, der gegen Drogen ist, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt ist er ein Stadtrat, der selber das zum Drogenproduzieren verwendet hat. Oder halt mit Drogen gehandelt hat. Und das ist so ein schöner... Vor allem die ganzen es gibt einige Charaktere und es wird von jedem eben die Geschichte erzählt, die Under the Dome, unter dieser Kuppel eben passiert.
Genau.
Finde ich ziemlich gut. Und auch die teilweise verrückten Sachen mit dem Sohn vom Stadtrat, der die eine im Bunker einsperrt und so Sachen, hat schon was an sich irgendwie.
Ja, also wie gesagt, ich habe bisher leider nur den Piloten gesehen. Ich werde die anderen Folgen auf jeden Fall noch nachholen. Ich finde halt den Anfang super, wo man praktisch sieht, wie der Mann im Wald was vergräbt.
Ja, ja.
Ich finde, das ist halt schon ein super Aufhänger.
Ich habe die Pilotfolge, das ist ja das Schlimme, nicht gesehen. Ich habe zu spät eingeschaltet im Fernsehen. Ich habe gerade mal die letzten paar Minuten davon mitgekriegt, glaube ich. Aber die werde ich mir noch nachholen. Aber ich denke mal, ich komme auch so mit. Ich habe es mir da schon nachgelesen ein bisschen. Aber ich finde die Serie ist ein Tipp jetzt, mehr oder weniger, zwischendurch, weil mir ist gerade eingefallen, wie du Stephen King gesagt hast. Und da dachte ich mir, Under the Dome, da ist übrigens in der Produktion auch Steven Spielberg beteiligt. Bei Under the Dome. Was ich noch an Serien kenne, die ganz gut sind zurzeit, ist Revenge irgendwie.
Revenge sagt mir gerade gar nichts.
Die spielt, soviel ich weiß, auch nur auf ORF1 bei uns. Okay. Und die ist ganz irgendwie eine, ich weiß es selber nicht so genau, ich habe den Großteil von meiner Freundin erfahren, weil ich das selber ja nicht so sehr verfolge, aber sie, von dem, was ich gesehen habe, sie ist ziemlich genial. Auch
Okay.
von diesen, es ist jede Sekunde Spannung. Also wenn du einmal wegschaust, verpasst eigentlich schon ziemlich viel. Und da geht es eben darum, dass, so viel ich weiß, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, dass eine irgendwie Verstoßene, die sich rächen will an den Leuten, die ihrem Vater irgendwas angetan haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn umgebracht haben oder finanziell irgendwie geschädigt haben oder so. Und dass er in den Tod ging oder so. Und die hat halt als kleines Mädchen dort gelebt und ist dann woanders hingekommen und kommt dann irgendwann als Erwachsene zurück. Und keiner kennt sie unter falschen Namen und so. Und lebt sich in diese Gesellschaft dort ein. Das sind nämlich alles so irgendwelche Reichen, denen irgendwelche Firmen gehören und
Ah,
alles
okay.
Mögliche. Und die sind ja alle gegeneinander, mehr oder weniger.
Ja,
Und
klar.
sie stachelt da teilweise Sachen an. Und es ist ziemlich kompliziert, wenn man es nicht so kennt. Also es ist so wirklich. Ja, so Intrigengeschichte.
Okay.
Von dem her kann man auch nur empfehlen. Sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen von unserem Thema Tom Hanks, aber.
Ja, noch, wenn du gerade die eine Serie empfohlen hast, dann empfehle ich auch noch mal eine Serie,
Ja.
dass wir das noch mal haben. Habe ich dir gestern schon erzählt.
Ja.
American Horror Story schaue ich gerade. Ich dachte am Anfang, es ist wieder so, ja, eher so für Frauen. Also es läuft hier in Deutschland auf einem eher frauenlastigen Sender, also Six. Und ich dachte mir, ja, nee, wird wahrscheinlich wieder so, keine Ahnung, wie Vampire Diaries oder ja, True Blood ist ja eher auch für Männer, aber wie Vampire Diaries einfach so eine, ja, Frauenserie sein. Ist es auch, also in großen Teilen ist es schon für Frauen gemacht, aber es ist halt wirklich, es ist halt Grusel dabei und es ist halt echt Horror dabei. Und es geht, also es gibt jetzt praktisch die erste Staffel, die spielt in einem Haus, die zweite Staffel wird jetzt, glaube ich, in einer Irrenanstalt spielen, die fängt jetzt auch bald an. Und ist eigentlich relativ cool, weil man hat wirklich man hat kettensägenschwingende Mörder, man hat halt wirklich immer diese ganz verrückten,
Klischees.
genau. Aber das ist irgendwie so geil gemacht und auch so gut geschrieben und die Schauspieler sind also wirklich sehr, sehr gut ausgewählt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der die Hauptrolle in der ersten Staffel spielt. Ich müsste jetzt lügen. Schaut einfach mal selber nach. Der macht das wirklich ausgezeichnet und es ist also. Wenn ihr jetzt mal eine Horrorserie haben wollt, weil mal wieder eine gute, weil es gibt ja schon lange keine gute Horrorserie mehr im Endeffekt, dann schaut euch mal American Horror Story an. Die ist nämlich wirklich sehr gut. Also man muss sich, man erschrickt sich schon ein, zweimal. Das ist schon solide.
Ja, also mit unseren Serientipps sind wir mal ja, jetzt fertig und wir gehen zum nächsten Film, denke ich mal. Da hat ja Tom Hanks eine ziemliche Filmmacherei gehabt. Von
Ja,
ich
das
meine 1998 Soldat namens James Ryan, 1999 The Green Mile und jetzt 2000.
Castaway.
Ja, also und der ist unser nächster Film hier auf der Liste. Habe ich das Ende auch nicht gesehen, muss ich gestehen, weil ich bis jetzt immer irgendwie, ich schaue mir den Film an, komme bis dort, bis zu einem Punkt und dann ruft mich irgendwer an, will irgendwer was von mir und dann kann ich nicht weiterschauen. Ich weiß nicht, wieso mich die Leute davon abhalten wollen, dass ich dieses Ende von dem Film sehe. Und ja, es geht um einen FedEx-Boss, mehr oder weniger.
Ja.
Filialenleiter oder was, wie man das nennt auch. Und der eben ziemlich auf in seinen Zeitplan gezweckt ist irgendwie. Also ziemlich strikt und alles muss genau nach Zeit gehen. Sieht man auch sehr schön immer. Und der ist eben in einem Flieger zu Weihnachten irgendwie und der Flieger stürzt ab.
Genau.
Und daraufhin strandet er auf einer einsamen Insel. Und ja, da spült es dann nach und nach eben die ganzen Sachen, die in diesem Flugzeug drinnen waren, an, unter anderem auch Leichen, aber eben jetzt eher diese Pakete, die ihm da waren. Und da ist ja in einem ein Volleyball drinnen.
Genau. Und da dieser Volleyball vom Wilson Sporting Goods, also ist ein amerikanischer Hersteller von Sportartikeln, der ist praktisch von diesem Hersteller. Und deswegen nennt er diesen werten Volleyball auch Wilson.
Ja. Und wer jetzt aufgepasst hat, sieht langsam irgendwie ja, Überschneidungen zwischen diesem Film und speziellen Hörspielen. Und ja, mit diesem Wilson kommuniziert er dann auch, redet er, und der ist mehr oder weniger eine Motivationsquelle für ihn. Mhm. Auch beim Feuermachen zum Beispiel und so Sachen. Und ja, ich fand vor allem, der Film kommt, am Anfang wird schon einiges gesprochen und dann wird eine lange Zeit sehr wenig oder nichts gesprochen. Eigentlich ist es ein Stummfilm, halt nur Geräusche vom Urwald und was auch immer. Und trotzdem stellt er das ziemlich gut dar.
Ja.
Also.
Es ist halt ein typisches Ein-Personen-Drama. Also ja. Du hast einen Mann auf einer einsamen Insel, so wie Robinson Crusoe. Und du bist halt im Endeffekt echt auf dich allein gestellt. Du hast niemanden zum Reden, du wirst langsam verrückt. Du willst von der Insel weg, aber du findest halt keinen Ausweg. Und dann gibt's halt auch so tolle Szenen, wo dann praktisch ein Sturm aufkommt und Wilson wird irgendwie an Klippen getrieben und Chuck, also Tom Hanks, hinterher, Wilson, Wilson, springt ins Wasser, holt ihn raus, versucht ihn, und es ist wirklich extrem cool. Also gerade wie er halt praktisch Wilson als seinen einzigen Freund auf dieser Insel ansieht, wie eben in einer uns all bekannten Hörspielserie, wie du schon gesagt hast.
Ja, der Dottie hat es eh schon im Chat geschrieben.
Okay.
Ja. Aber auch eigentlich, also ich finde vor allem dadurch, dass so wenig gesprochen wird und er trotzdem, das zeigt wieder mal, dass Tom Hanks eigentlich ein sehr guter Schauspieler ist von dem her. Weil wenn er wirklich so Sachen ausdrücken kann, man fühlt wirklich damit mit, ohne dass er irgendwie viel spricht. Aber man sieht ihm trotzdem an, diesen Schmerz, dass er da ganz allein jetzt ist, dass er nicht mehr, seine Uhr nicht mehr funktioniert, was weiß ich. Dass er einfach seinen Zeitplan vom Leben nicht mehr hat. Er weiß nicht, wie lange er da ist und was auch immer. Aber es ist ein wirklich, wirklich guter Film gewesen. Nur das Ende habe ich noch immer nicht gesehen. Aber das Gute ist, dann kann ich auch nicht so viel spoilern. Aber Wikipedia liest euch nicht durch. Der erste Satz spoilert schon alles.
Echt?
Ja. Das Welcher? Ist von Castaway.
Ja, okay.
Der verrät das Ende.
Ach so, ja, Tatsache.
Also nicht den Wikipedia-Eintrag zu Castaway lesen.
Wobei, du weißt ja nicht, ob es dann wirklich...
Was wirklich?
Ob es dann funktioniert, was da steht.
Doch.
Ja, nee.
Na schon.
Es ist ja bloß auf die Insel bezogen und nicht auf die Allgemeinheit.
Okay.
Also ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich werde es nicht sagen.
Ja, ja, na trotzdem eigentlich...
Lest ihn am besten nicht durch. Sonst habt ihr da...
Wikipedia ist eh immer der größte Spoiler, den es gibt. Die können keine Texte schreiben. Auf jeden Fall, der Anfang sollte irgendwie spoilerfrei sein.
Steht eigentlich bei Titanic drin, dass die Titanic sinkt?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich irgendwo. Ich werde es mal nachschauen.
Während du das nachschaust, spielen wir, glaube ich, noch ein Lied. Und dann geht's weiter in 2002 mit zwei Filmen, die ich habe. Und ich denke, wir spielen Le Dandy Sexuel. mit 40 Eme Rugisand. Viel Spaß dabei und ab damit.
Je me suis présenté comme ton unique soupirant. Mais je n'aurais été que ton 40e rugissant. Dans tes reins, mon sextant mesurait ton thémostrat. Et si l'amour s'entend, moi je n'entends plus tes rats.
cru voir la terre. Il naît de Syzygie pour un corps solitaire. J'ai baissé pavillon pour cette mise en quarantaine. Ce rôle de moussaillon à la place de capitaine.
Jetzt geht's hier weiter mit Catch Me If You Can, der 2002 rausgekommen ist. Und darüber kann ich was erzählen. Und nur ich. Ja, Lukas, du hast den nicht gesehen, oder? Oder sehr lang her gesehen.
Ich habe Catch Me If You Can vor 5 Jahren mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, worum es geht.
Ja, und es ging um, oder geht um den Frank Abagnale Junior, der ein Fälscher ist und ein sehr junger Hochstapler und Fälscher und angefangen eben mit Schecks und also eigentlich nur Schecks und hat dann als Pilot angefangen, als vermeintlicher und alles Mögliche und der wird eben gejagt von Carl Hanratty, der von Tom Hanks gespielt wird. Frank Abagnale Jr. wird von Leonardo DiCaprio gespielt und der jagt ihn mehr oder weniger um den ganzen Globus und es entwickelt sich mehr oder weniger so eine Verbundenheit zwischen den beiden. Also der Frank Abagnale ruft dann zum Beispiel den Carl Hanratty zu Weihnachten an oder so. Und es ist einfach so, ja, so ein mehr oder weniger ein Vater für ihn, ein bisschen. So auf die Art. Und es spielt zum Beispiel auch den Vater vom Frank spielt Christopher Walken, auch ja ein genialer Schauspieler.
Sowieso.
Und ja, es ist wirklich ein guter Film, auch wieder ein Steven Spielberg-Film. Und schöne Charaktere und es ist wirklich so, ja, es ist dieses Fangenspielen, mehr oder weniger, also so Bulle sucht Verbrecher, so Krimi-mäßig, aber dann auch irgendwie mit einer Verbundenheit zwischen den beiden. Also es ist jetzt nicht so, die Verbrecher sind die wirklich Bösen, sondern es wird der Hintergrund beleuchtet, wieso er das tut, weil er eben nichts anderes wirklich kann, nie was anderes gemacht hat. Und diese Beziehung zwischen dem Carl Henretti und dem Frank Abagnale wird auch ziemlich gut ausgeleuchtet. Und man sieht dann, das Ende ist auch sehr berührend eigentlich von dem her. Ja?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht. Also ich weiß gar nicht, dass ich, ich muss ihn echt mal wieder sehen. Also Leonardo DiCaprio ist ja ohnehin einer meiner Lieblingsschauspieler und da muss ich den Film ja ohnehin mal wieder anschauen.
Ja, also er hat dann auch der Frank Abagnale sich als Staatsanwalt zum Beispiel ausgegeben und alles Mögliche oder als Oberarzt und so Sachen. Und das hat er ganz gut eigentlich von dem her gemacht. Und er hat alle drei Sachen eigentlich gleichzeitig gemacht. Mal als Pilot von einem Ort zum anderen und dann war er mal Arzt dazwischen, um Geld zu kriegen. Und und dann halt mal Staatsanwalt. Und wirklich ein guter Film, der jetzt nicht so was Tragisches ist, aber ein guter Film eigentlich, den man sich mal so zwischendurch anschauen kann und der trotzdem etwas Sinn hat und nicht so wie manch andere.
Okay. Hast du schon gesagt, dass er nach einer wahren Begebenheit aufgebaut ist oder habe ich das bloß nicht mitbekommen?
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Frank Abagnale wirklich existiert hat.
Ist aber so.
Ja, ist so.
Und das finde ich dann nochmal extrem cool, weil das weiß ich noch, er hat ja auch einen Cameo-Auftritt als Polizist.
Mhm.
Was ich ziemlich lustig finde. Und noch lustiger finde ich dann die Tatsache, dass er dann im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass seine eigene Figur im Film praktisch mit der was passiert. Also was Essentielles passiert.
Ja.
Also ich glaube, soweit ich das noch mitbekommen habe.
Ja, ich weiß es jetzt selber nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen von dem her. Aber ja, und Dottie, der schon wieder in den Chat schreibt, in Catch Me If You Can ist Tom Hanks ja unwichtig, finde ich jetzt aber nicht so.
Nee, also ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe Tom Hanks irgendwie dominanter gefunden in dem Film wie Leonardo DiCaprio, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber da war ich auch noch nicht so Leonardo DiCaprio-affin wie heutzutage, sondern da war Tom Hanks einer meiner Favoriten.
Ja, also es ist, Leonardo DiCaprio ist natürlich die Hauptrolle, wird viel von seinem Leben und so gezeigt, aber Tom Hanks ist so eigentlich die zweite Hauptrolle, also er spielt das ganz gut und er ist auch essentiell für das Ganze, also
eben.
Es ist einfach natürlich, ja. Es ist einfach wichtig für das Ganze.
Ja, es ist wie in Castaway, Wilson ist die Hauptrolle, aber Tom Hanks ist halt nebenbei und sorgt dafür, dass er dann doch noch gut wird.
Ja, genau. Wäre ja langweilig, einen Volleyball die ganze Zeit anzusehen.
Ach du, das können wir mal ausprobieren.
Ein Kunstfilm.
Catch Me If You Can 2, die Geschichte des Wilson.
Ja, ich denke...
Castaway 2, jetzt habe ich schon.
Ja, mein Gott.
Ja,
Ja, der nächste Film, den ich gesehen habe, den hast du gar nicht gesehen, oder?
Auch den habe ich überhaupt, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen.
Ja, und der kam 2004 raus, das war Terminal. Und den habe ich zu Hause jetzt letztens wieder angeschaut. Finde ich auch ein Steven Spielberg-Film übrigens.
Tatsache.
Ja, der war wirklich gut von dem her, weil er so eine Situation gezeigt hat, die eigentlich... Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass die vorkommt, aber es könnte mal vorkommen. Und durch das komplizierte Rechte-System da kommt man eben teilweise in diese Situation. Also es geht darum, dass Tom Hanks Viktor Navrotsky aus einem fiktiven Staat, aus einem fiktiven Land Krakosien spielt. Und der ist eben auf dem Flughafen von New York angekommen. Und ist dann, Worte. Genau, ist am Flughafen von New York angekommen und wo er ankommt, ist eine Revolution oder ein Putsch in seinem Staat und sein Pass und alles ist nicht mehr gültig. Und er kommt nicht, er darf nicht nach New York, er muss im Transit, im Terminal bleiben, im Transitbereich vom Flughafen, weil er, ja, er darf nicht raus, er hat keine Staatszugehörigkeit, er darf nur dort sein, weil Flughafen mehr oder weniger internationales Gebiet ist, sozusagen. Und ja, er darf nirgends hin. Und obwohl er eigentlich nach New York eben will, er muss was in New York erledigen. Und ja, er ist halt dann komplett dort eingesperrt. Und natürlich die Sprachprobleme zuerst auch noch. Er kann kaum Englisch und versteht das gar nicht und dauert halt eine Zeit, bis es versteht und lernt dann, bringt sich dann nach und nach eben Englisch auch bei dort, indem er Bücher übersetzt, also sich die Bücher in beiden Sprachen nimmt und eben schaut, welches Wort was heißt. Und er kriegt dann mehr oder fängt dann an, dort die Einkaufswegen oder Gepäck wegen zusammenzusuchen und zurückzugeben, um das Pfand zu kriegen, damit er sich ein Essen leisten kann. Weil er hat ja nichts zum Essen dort. Er hat zwar Gutscheine für die Restaurants dort bekommen, ich glaube zwei oder drei, aber die hat er irgendwie verloren. Ja, er hat dann einfach nichts mehr. Er hat nur noch irgendwie Kekse gehabt, die er mit Ketchup und Senf drauf gegessen hat. Und ja, das lernt natürlich dann dort auch eine Stewardess kennen, in die sich dann auch irgendwie verlieben.
Naja, wie
Aber
soll es
es,
anders sein?
ja, na, aber du musst den Film sehen. Also es ist eigentlich dann komplett anders, als du denkst. Es ist nicht so ein
Okay.
klassisches Liebesding. Und ja, man denkt teilweise wirklich, man weiß, wie der Film enden wird, wie es weitergehen wird, und dann ist es nicht so. Also
Okay,
ändert sich
also auch
dann
ein
komplett.
Twist-Plot.
Ja.
Plot-Twist, so rum.
Ja, also vor allem in dieser Liebesgeschichte. Und wir haben ja letztens Shutter Island besprochen.
Ja.
Und das spielt ja. Wer spielt den? Nein, ich glaube, ich verwechsel da gerade wen. Den Anstaltsleiter dort.
Du spielst gerade auf Frank Dixon an, oder?
Ah, genau. Ich
Nein,
verwechsel die beiden, glaube ich gerade.
weil Terminal spielt Frank Dixon mit und das ist nicht der Anstaltsleiter. Wenn
Nein,
du
ich spiele auf Stanley Tucci an.
Stanley Tucci.
Ja, der hat auch eine Glatze, deshalb.
Also ich
Ja, hab
meine,
ich
aber
gerade.
Stanley Tucci ist ja der Anstaltsleiter von Shutter Island.
Ist er.
Ah ja, klar, ich habe gerade Frank Dixon spielt er im Film. Er heißt Stanley Tucci in Wirklichkeit. So rum
Ah,
kurz.
okay. Ich weiß es nicht, ob er es tut. Ich glaube nicht. Also ich sehe
Ich
es
glaube auch
jetzt.
nicht.
Aber habe ich die verwechselt? Ja, die schauen sich sehr ähnlich an. Ja, die schauen sich ähnlich. Haben beide eine Glatze.
Ja,
Und
Ben Kingsley ist in Shutter Island.
genau, Ben Kingsley war das. Ah, ja. Kann man nichts machen.
So kompliziert.
Ja. Aber ja, wirklich nette Komödie, netter Film. Und ja, es hat ein schönes Ende und auch mal was, was man so ja, mal sehen kann. Ja, was jetzt nicht so wirklich tiefgründig ist.
Okay.
Ja,
Also ich werde
einfach
mir
mal.
auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Wenn du sagst, das
Ja, empfehle ich dir.
Ende ist überraschend, dann ich mag überraschende Enden. Das
Ja.
soll
Also es ist
dann.
vor allem diese Liebesgeschichte ist nicht so, wie du dir denkst.
Okay.
Also es, ja, man wird es dann sehen. Also kann man auch nur empfehlen von mir her. Und ich denke, wir gehen jetzt über zur Snackpause. Dö, dö, dö. Nam, nam, nam. und das haben wir ja letztes Mal begonnen, dass wir einen Snack, der mehr oder weniger zu Filmen passt, den man mal schnell machen kann, hier vorstellen. Und dieses Mal ist es ein Rezept. Rezept ist nicht wirklich schwierig von mir. Es ist nur so eine kleine Idee gewesen, die ich dann umgesetzt habe, die ich irgendwo in einem Restaurant, also Restaurant, in so einer Bar gehabt habe. Und ich habe mir das dann selber nachgekocht. Und zwar sind das mit Käse überbackene Nachos mit Jalapenos und Sauerrahm. Ist sehr gut, geht auch genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Man nimmt sich ein paar Nachos, am besten die mit nur Salz, außer man mag irgendwas dazu, aber ich finde die mit nur Salz da am besten. Haut die auf ein Backblech oder in eine Ofenform und drunter irgendein Backpapier legen am besten. Und dann streut man drüber so einen Pizzakäse. Da gibt es ja den geschnittenen Pizzakäse. Natürlich könnt ihr euch auch Gouda reiben jetzt irgendwie und drüber streuen. Dann ein paar Jalapenos drauf und ab damit in den Ofen. So lang, bis der Käse schön geschmolzen ist, über alles drüber. Und dann haut man sich noch Sauerrahm. Das heißt bei euch auch Sauerrahm, oder?
Ja.
Ja, okay. Dann haut man sich noch ein paar Löffel Sauerrahm als Dip drauf, ein bisschen Salz, Pfeffer drüber und das Ganze schmeckt sehr genial. Obwohl man es nicht glauben wird. Also Nachos so überbacken mit Sauerrahm schmecken sehr genial. Kann man nur empfehlen.
Glaube ich. Ich meine, Nachos sind ohnehin die so ziemlich beste Verpflegung, die man haben kann.
Ja.
Und dazu noch Jalapenos und Sauerrahm und überbackene Nachos. Das hört sich so gut an, dass ich das bei meinem nächsten Filmabend, den ich irgendwann mal veranstalten werde, auf jeden Fall probieren werde nachzukochen.
Ja, ich kann nur sagen, von den Mengen her, also wenn du nimmst, eine Packung Nachos, kommt drauf an, wie viel man davor gegessen hat natürlich. Ja, ist so für zwei Personen, würde ich sagen.
Genau.
Ja.
Was haben denn letzte Woche vorgestellt? Weil dort die sagt, wir haben doch letzte Woche genau das gleiche vorgestellt.
Nein, letzte Woche haben wir einen Käsedip vorgestellt, lieber dort die.
Da kannst du halt die Nachos reindippen.
Ja. Es hat zwar auch mit Nachos zu tun,
genau.
Aber es ist was komplett anderes.
Du kannst natürlich ganz mutig sein und diese überbackenen Nachos mit Jalapenos und Sauerrahm machen, den Käsedip machen und dann reindippen.
Ja, ging ja natürlich auch.
Genau.
Aber ich würde eher den Sauerrahm da nehmen. Was auch noch gut dazu schmeckt, habe ich aber noch nie gemacht, weil ich keinen Salat daheim habe. So grüne Salatblätter, so in klein geschnetzelt unter die Nachos mischen. Schmeckt auch ganz gut dann.
Das ist echt übertrieben. Wenn man mit dir redet, dann hat man dauernd nach 2 Minuten Hunger. Das ist schlimm.
Tut mir leid. Ich habe übrigens jetzt am Freitag wieder einen Spieleabend bei mir zu Hause. Also da spielen wir so Activity und so ein Zeug.
Okay.
Und da koche ich ja auch wieder. und das letzte Mal war zu meinem Geburtstag, wo ich gekocht habe, eben für so eine Runde. Und da habe ich gemacht zum Beispiel so Würstchen im Schlafrock. Dann noch Mini-Pizzen aus Blätterteig. Da habe ich Blätterteig rund ausgestochen, darauf ein bisschen frisch gemachtes Basilikumpesto, so einen kleinen Kirschparadeiser halbiert, beide Hälften drauf und dann noch ein bisschen Ziegenfrischkäse drüber gestreut. Schmeckt sehr genial. So einfach es klingt, es schmeckt wirklich genial. Und was habe ich noch so gemacht? Meine Böreks habe ich wieder gemacht. Das sind, kennst du Börek?
Nee, ich wollte nur sagen, ich hasse dich.
Börek sind so in Blätterteig eingewickelter Schafkäse mit ein paar Gewürzen.
Okay.
Und schmeckt auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ist extrem einfach zu machen. Du nimmst dir Schafkäse, also so Feta, haust dazu. Ich weiß nicht, was dabei ist, musst mal nachschauen. Ich glaube, es ist so Petersilie und Salz, Pfeffer. Salz okay. Würde ich nicht dazu tun, aber Pfeffer, so ein Zeug. Und das Ganze kommt dann auf Blätterteig, also immer so kleine Schiffchen machen auf die Art. Und ja, das Ganze dann in den Ofen rein, bis der Blätterteig schön aufgeht, schmeckt sehr gut. Also kann ich auch nur empfehlen.
Jetzt könnte ich natürlich sagen, was ich so in letzter Zeit alles gekocht habe, aber dann werdet ihr mich alle auslachen.
Also Tiefkühlpizza?
Nein, ich habe schon Reis, also ich habe letztens habe ich Reis allerdings fertig, also normale Reis gemacht, habe dazu dann Rührei gemacht, habe Feta über das Rührei drüber getan, also Feta-Käse überbacken über das Rührei, hab Tomaten klein geschnitten, hab Paprika klein geschnitten, ein bisschen Basilikum, hab dann das Ganze zusammengemischt, den Reis drüber gekippt und hab dann so praktisch Rührei, Reis, Feta, Paprika, Tomaten, Pampe gehabt. Aber es war ganz lecker.
Ja, kann ich mir vorstellen
eigentlich. Aber mehr kann ich auch nicht machen, die einfach alles in den Topf kippen und schauen, was dabei rauskommt.
Ja, na, ich, na, es wird schon wieder ganz nett. Und vor allem, wir stellen ja sicher noch mehr Soßen vor im Laufe dieser Sendungen. Also da können noch ein paar kommen, so Guacamole, Salsas und Zeug. Werden wir bald mal bringen, glaube ich.
Nee. Ich werde dann irgendwann mal auch kochen und dann auf Twitter ein Bild posten, ob es verbrannt ist oder nicht verbrannt ist.
Ja, so ein Ratespiel, so Wetten abschließen.
Genau. Wer glaubt, dass ich das Essen verbrennen lasse?
Wer wettet 10 Euro drum?
Ja, oder 10 Euro Einsatz, genau.
Ja. Gut, ich denke, wir spielen das nächste Lied. Und zwar ist das diesmal Botzfuck.
Was?
Von den Borachos, von ihrem neuen Album natürlich auch. Ab damit, würde ich sagen.
Du hast 700 Freunde und was in den USA? Davon gibt es Top-Fotos, die gefällt dein Kommentar. Sie gefällt auch, dass dein Status in einer Beziehung ist. Denn es soll ja jeder wissen, dass du nicht alleine bist. Du hast 700 Freunde und keiner ist real. Du hast 700 Freunde und du bist ihnen egal. Während du mal wieder postest, klingelt es bei mir. Und da stehen meine Freunde mit einer kalten Kiste Bier. Ob ich in die City will, pass auf die Scheiße an die Pinnwand. Und dann bist du erstmal still. Und dann kriegst du auf, gefällt mir. Dir gefällt ja jeder Scheiß. Und dann kriegst du noch auf Teil, damit den Scheiß auch jeder weiß. Du hast 700 Freunde und von keiner ist real. Du hast 700 Freunde und du bist ihnen egal. Während du mal wieder postest, und so liege ich am Strand und erzähle meinen Freunden von der vollgeschissenen Wand.
Meh, und da sind wir wieder. Ja.
Ja, ich bin gerade immer noch geschockt.
Ja, du verstehst die Anspielung nicht. Ich habe das Lied nämlich nicht gehört.
Ja, eben. Grandiose Technik, die wir hier haben. Über Transitkabel durch den Atlantik hindurch von Österreich nach Deutschland, die 50.000 Kilometer, und ich kann die Musik nicht hören.
Ja, durch den Atlantik, genau.
Ah ja. Ja, das ist schon ein Stück nach Österreich.
Ja, stimmt, der Atlantik halt. Das Mittelmeer und so.
Weißt du? Ja.
Über Alaska. Genau. Wo wir gerade bei Alaska sind, der Polarexpress.
Was für eine
Überleitung.
Ja, also beides.
Ja, jetzt kommen wir zum Polarexpress. Ich weiß nicht, kannst du da mehr sagen oder ich mehr?
Keine Ahnung, ich probiere es einfach mal.
Okay.
Polarexpress wieder von Robert Zemeckis. Wir hatten jetzt ja heute schon zwei Filme mit ihm, das ist jetzt der dritte Film. Es ist ein Animationsfilm, der mit Motion Capturing aufgenommen wurde. Also ist Tom Hanks eigentlich nur, ja, man sieht ihn nicht, aber er hat eine sehr, sehr tragende Rolle, denn er spielt ziemlich viele Leute in dem Film.
Ja, er spielt den Schaffner, einen Landstreicher.
Eigentlich spielt er so ziemlich alle Personen in dem Film, sehe ich gerade.
Stimmt eigentlich.
Bis auf der Besserwisser. Ja, Tom Hanks spielt sämtliche Personen in dem Film. Wussten wir jetzt auch nicht.
Er spielt sogar den kleinen Jungen.
Genau. Das Besondere an dem Film ist, es geht praktisch um einen Jungen, der in seinem Bett liegt und auf den Weihnachtsmann wartet. Und trotz seiner Zweifel, dass es den Weihnachtsmann übergibt, wartet er halt auf die Geräusche von Rentierschlitten, vom Kamin, von Fußstapfen auf dem Dach. Und dann hört er plötzlich im Laufe der Nacht ein Geräusch von einem Zug, geht aus der Haustür raus, ja, tut. Und da kommt dann der Polarexpress mit einem Schaffner und der erklärt dem Jungen, dass er zum Nordpol fährt und dass er dort den Weihnachtsmann treffen kann.
Mhm. Und der steigt dann letztendlich auch ein, der Junge.
Genau.
Ja, und lernt dann natürlich ein paar Passagiere dort drinnen kennen und ja, es ist eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Aber ich bin jetzt gerade echt extrem überrascht, dass Tom Hanks alle Figuren in dem Film
fast
spielt.
Alle.
Also fast alle. Das habe ich echt nicht gewusst.
Ja, ich auch nicht. Ich meine, das muss vollkommen verwirrend sein.
Ja, ich meine, die klar, also dass er den Schaffner spielt, war klar, aber...
Schauen wir das kurz auf Englisch nochmal an, ob da was anderes steht noch. Oh Gott, der macht mir Angst. Nein, es spielen schon noch ein paar andere mit.
Ja gut, okay, aber die Motion Capturing Aufnahmen sind, glaube ich, schon hauptsächlich er.
Naja.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sehe gerade, Tom Hanks spielt Hero Boy, Hero Boy's Father, The Conductor, The Hobo, Santa Claus und den Erzähler spricht er auch noch. Super, überhaupt nicht verwirrend, das Ganze.
Nee, aber das zeigt ja gerade, dass wenn wir es nicht wussten, zeigt es ja im Endeffekt, dass der Film eigentlich extrem gut gemacht ist.
Ja, hast du ihn auf Englisch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen,
okay,
ja.
Okay, dann, ja.
Also ich habe die, dass er der Erzähler ist, wusste ich schon. Also das hört man ja im Englischen deutlich raus. Aber ich wusste jetzt nicht, dass er den Schaffner, den Jungen spielt, weil da hat er echt seine Stimme dann entweder extrem gut verstellt oder es wurde neu vertont.
Aha.
Mit jüngeren Sprechern. Auf jeden Fall ist der Film sehr schön gemacht. Klasse Animationsfilm, wirklich sehr, sehr schöne Motion-Capturing-Aufnahmen. Wurde mit dem gleichen Verfahren gemacht, mit dem Robert Zemeckis auch Beowulf gedreht hat. Und im Gegensatz zu Beowulf hat Polar Express auch noch eine sehr, sehr gute Geschichte.
Ja, fast zu vergleichen mit Independence Day.
Im genialsten ja, aber nur fast. Es fehlt noch dieser Hauch, wir sind Amerika und wir besiegen
es die. Es fehlen Indians. Noch irgendwie so eine schön amerikanische Flagge voll auf den Zug gezeichnet, so
ja.
Auf der Lok so seitlich und jedes Kind mit so einem Amerika-Flagge-Anstecker.
Ja.
Und so, ja. Aber
der Weihnachtsmann hätte noch eine Coca-Cola in der Hand halten müssen.
Genau.
Dann wäre es perfekt gewesen.
Also wenn ihr einen guten Weihnachtsfilm sucht, ich würde ihn jetzt nicht anschauen. Ich glaube,
dass. Nee,
obwohl jetzt schon die Weihnachtssachen kommen, also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Aber ich würde ihn eben zur Weihnachtszeit empfehlen und auch mal anschauen.
Ja, er kommt hier auch immer, also er kommt jedes Jahr, also wirklich, er kommt jetzt, ich habe ihn vor 5 Jahren gesehen und er kommt wirklich seit 5 Jahren jedes Mal zu Heiligabend im Fernsehen. Also ihr werdet dieses Jahr hundertprozentig wieder die Chance haben, Polar Express für lau im Fernsehen zu sehen. Und wenn er kommt, schaut ihn euch auf jeden Fall an.
Ja, weil wäre schon zu Weihnachten fern.
Ja, davor, also das ist ja nicht, ein Heiligabend schaue ich jetzt auch nicht unbedingt Fernsehen. Aber
ich will jetzt keine Geschenke. Nein, es spielt gerade Polar. Nein, ich will keine Geschenke.
Nee, aber ich glaube, letztes Jahr kam er um 13 Uhr an Heiligabend. Und für kleine Kinder.
Also eher zu Heiligmittag.
Ja, zu Heiligmittag, genau. da kann man sich den um 13 Uhr schon geben. Wenn ich jetzt überlege, dass mein kleiner Cousin schaut sich den um 13 Uhr an, bis es dann halt abends wird, dann passt es schon.
Ja, sicher. Ja. Können wir empfehlen, wieder mal einen Film, wie wir jeden Film hier fast empfehlen, also wir können jeden empfehlen, wir haben ja die wir nicht so empfehlen können, rausgenommen und jetzt kommt 2006,
Trommelwirbel,
der Da Vinci Code, Sakrileg, auch wieder eine sehr schöne Rolle von Tom Hanks,
ja.
Das Buch haben ja höchstwahrscheinlich einige gelesen, ich nicht,
Das ist alles aber wichtig zu sagen, weil dann können wir das nämlich schon nicht mit dem Buch vergleichen. Das ist gut.
Ja, ich lese so wenig, ich kann nicht mal lesen. der Da Vinci Code oder Sakrileg, schöner Film. Ja, ich glaube, wir haben es besprochen, gut. es geht darum... dass ein um Kirchen Intrigen und Kirchengeheimbünde und den Heiligen Gral und das sagt eigentlich schon alles. Und um Tom Hanks, der Robert Langdon spielt, einen Symbologen, Symbolgeschichte-Forscher, so auf die Art. Und der wird von der Polizei wegen eines Mordes an einem Priester, ich glaube es war ein Priester, oder? Nein, der Kurator vom Louvre war es.
Ah.
Der getötet wurde, wird er eben deswegen gerufen. Stellt sich dann irgendwie heraus, dass irgendwie der Verdacht auf ihn gefallen ist. Und er flieht dann halt von der Polizei, um das Ganze zu lösen. Und mit einer anderen, mit der Enkelin von dem Toten. Und die versuchen das Ganze eben dann zu lösen, worum es da geht, was passiert ist eigentlich. Und natürlich werden dann verstrickt in irgendwelche Kirchenfeten da, wo die, wie heißen die beiden Bünde nochmal? Ha? Kopf, die Fleur de bla bla bla.
Ja,
Bruderschaft Pure de Sion und irgendwas anderes noch. Ich habe vergessen, wie die anderen heißen.
Dottie schreibt gerade im Chat, das sind so schlechte Buchumsetzungen. Das mag sein, das ist, kann ich mir vorstellen, dass die Bücher von Dan Brown besser sind, aber
wenn man den Film also, Opus Dei, ja.
Genau. Wir behandeln jetzt ja gerade eben die Filme an sich. Also wir haben beide das Buch nicht gelesen und deswegen, wir bleiben jetzt einfach mal beim Film an sich und beurteilen den Film als filmerisches Machwerk und nicht
im Vergleich zum Buch. Ja, also ich denke mir, vor allem bei Filmen muss man immer, außer sie sind jetzt, muss man immer mal ohne das Buch rangehen. Also
sowieso.
Genauso bei den Harry Potter Filmen, obwohl ich jedes Buch gelesen habe, habe ich das irgendwie differenziert gesehen und finde, dass die ersten beiden noch gut waren und der Rest dann immer mehr abgestiegen ist.
Ja. Ich persönlich habe überhaupt
keinen Harry Potter. Vom filmerischen her und nicht vom Buchvergleich.
Ich persönlich habe das erste Harry Potter Buch gelesen, also aber auch nicht komplett, weil ich es dann nach einer Zeit irgendwie, ich weiß nicht, hat mir nicht so zugesagt. Also nicht der Schreibstil von J.K. Rowling, der ist super, sondern irgendwie, ich weiß nicht, die Geschichte hat mich im Buch irgendwie nicht so gepackt. Und im Film hat es mich dann doch also extrem gepackt. Aber auch nur die ersten zwei, weil ab dem dritten war es dann eigentlich vom Drehbuch her einfach nur noch platte Dialoge.
Ja, das da ist halt wieder ein bisschen gestorben.
Also Teil 1 und 2 sind von Harry Potter meiner Meinung nach besser wie das Buch, weil das Buch mich einfach nicht so fesseln konnte wie der Film.
Ja, ich finde vor allem ja, wieso reden wir jetzt über Harry Potter, aber egal.
Ach, die
ersten beiden Teile sind auch vom Authentischen her, von dem her, ich finde, sie haben nach dem zweiten Teil auf einmal das komplette Gelände geändert. Mhm. Das fand ich so schlecht, weil das Gelände ist auf einmal ging es zu Hagrids Hütte einen Hang hinunter. Davor war die auf ebener Erde.
Ja.
Sie können nicht einfach das Gelände von dem Ganzen ändern. Oder den natürlich, es war auf einmal ein anderer Dumbledore, der Schauspieler ist gestorben, kann man nichts machen. Ja, aber
war ja bei Hagrid auch so in dem 6. und 7.1, 7.2, ist ja auch ein neuer Hagrid dabei gewesen.
Ja, aber man hat es eigentlich überhaupt nicht mitbekommen.
Nee, also der war es besser vom Maskenbildner und vom Schauspieler her.
Aber sie haben komplett die Halle umgestaltet und alles Mögliche, es hat einfach nicht mehr so gut ausgesehen wie davor. Also
ja, aber
sie haben es zu Tode verbessert. Zu
erwachsen, ja. Der Grund dafür war, dass der Regisseur vom dritten Teil
gewechselt hat, ja.
Genau, und der neue Regisseur, der wollte, weil das Harry Potter Schloss, wenn man sich das mal genau anschaut, das erinnert ziemlich stark an das Disney Schloss.
Ah.
Und der Regisseur wollte nicht, dass das Disney-Schloss im Endeffekt für Harry Potter steht und hat dann einfach eine extrem düstere Version davon geschaffen, die ich persönlich wirklich, ich finde es besser wie die normale Version. Aber ich meine, die Dialoge können auch nicht darüber hinweg, nein, das Schloss kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dialoge einfach immer schlechter werden. Und deswegen, auch wenn ich das Setting von den ab dritten Teil besser finde, sind die ersten zwei Teile einfach besser von der Geschichte her.
Ja, das ist schon so. Ja, aber kommen wir wieder zum Da Vinci Code und Buchverfilmungen. Ja. Was wir eigentlich sagen wollten damit ist, wir gehen jetzt an die Filme, die wir hier vorstellen, eigentlich immer ohne das Buch mal ran.
Ja.
Also vielleicht machen wir mal sowas, wo wir das Buch davor lesen. Aber ja, es ist eher so, wir beurteilen den Film und nicht den Vergleich zwischen Film und Buch, weil der Film ist auch wieder was Eigenes. Ja, schau dir manche Serien an, die auf einem Buch beruhen, die sind dann komplett anders. als das Buch eigentlich.
Ja, eben, sowieso.
Ja.
Das ist ganz normal.
Ja, und...
Nee, aber ich muss sagen, der Da Vinci Code ist jetzt kein Film, der mich sonderlich gepackt hat, aber ich finde ihn solide. Also wie viele Tom Hanks-Filme, die wir halt heute haben, sind jetzt keine Filme, die man sich unbedingt angesehen haben muss, aber man kann sie sich doch mal aussehen, weil sie sehr, also sie können wirklich sehr gut unterhalten.
Mhm. Ja, also ich finde es ja, guter Film. Ich habe ihn auch super gefunden, eigentlich so von dem her. Fand das ziemlich spannend, weil eigentlich ja jede Szene irgendwas passiert ist und alles ineinander verstrickt war dann irgendwie. Ja, ich denke, wir spielen mal wieder ein Lied und kommen dann zu unseren letzten zwei Filmen hier. Oder?
Genau.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Okay, sehr gut. Dann Distemper All Colors Crew. Nicht Grew, nicht wachsen, sondern Crew von ja, C-R-E-W. Viel Spaß damit. Hier geht's wieder weiter mit Tom Hanks auf The Radio CC. Ja, unser nächster Film ist gleich der Anschluss an den vorherigen Film. Und zwar kam dieser Film 2009 raus und das ist
Angels and Demons oder auf Deutsch Illuminati.
Ja, und es geht um.
Ja, um was geht's eigentlich? Im Grunde geht es darum, dass verschiedene Kardinäle tot aufgefunden werden.
Naja, eigentlich entführt zuerst.
Ja, zuerst entführt und dann auch tot.
Ja, aber das haben sie... Du weißt die Geschichte wieder mal nicht, oder?
Doch, ich dachte, das wäre so gewesen.
Nee, also es geht darum, dass das Illuminaten, dass Kardinäle, die bei der Papstwahl dabei sein sollten, also die Präferiti sind, also die Kandidaten, die am ehesten gewählt werden, höchstwahrscheinlich, die werden entführt, vier, und man findet eben die Schweizer Garde dort und die Polizei vom Vatikan kriegt eben Benachrichtigung, dass ab irgendeiner Uhrzeit zu jeder vollen Stunde einer von denen getötet wird an einem öffentlichen Schauplatz und irgendwie die Illuminaten bekennen sich dafür, wieder so eine Geheimorganisation, die es eigentlich nicht mehr gibt, weiß man natürlich nicht, okay. Ist ja geheim, aber es sollte sie nicht mehr geben und die ist auf jeden Fall als verschollen geglaubt gewesen und dann wird der gleiche Professor, der auch wieder von Tom Hanks gespielt wird, der Robert Langdon, kontaktiert, damit er eben hilft, das Ganze zu lösen, ohne jetzt da viel Aufsehen zu machen, ohne dass alle erfahren.
Da war ich ja halbwegs richtig.
Ja, halbwegs. Also sie werden ja natürlich dann getötet, aber sie sind nicht schon tot aufgefunden.
Was mich bei Illuminati extrem gestört hat, war die Tatsache, dass ich das Ende war vorhersehbar. Also das Ende war absolut vorhersehbar. Und ich fand, also die Illuminaten, die sich halt als Illuminaten ausgeben, da habe ich halt wirklich so einen riesigen Geheimzirkel erwartet mit ganz, ganz vielen Anhängern und ganz, ganz viel verrückten Menschen. Ne? Und es war dann halt nicht der Fall. Ja. Also die Illuminaten sind halt nicht das, wofür man es hält, sondern es ist halt...
Es sind keine Illuminaten mehr.
Es sind keine Illuminaten. Das fand ich halt extrem schade. Und ich weiß nicht, ob es im Buch anders ist. Ich denke mal, dass es im Buch genau gleich ist. Also dass es halt nicht ein riesiger Geheimbund ist. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr langweilig dann. Weil ich hätte mir wirklich gewünscht, dass da am Ende eine riesige Meute von Illuminaten kommt, ganz, ganz viele Geheimbünde in Kutten und mit, keine Ahnung, wie man sich halt so Illuminaten vorstellt. Und das war halt nicht der Fall. Ansonsten war der Film eigentlich ganz gut. Also Kamera, Schnitt, Musik, alles, ja klar, kann man so durchgehen lassen. Tom Hanks hat in diesem Film, wie ich finde, deutlich besser gespielt wie in Sakrileg. Also er hat nochmal draufgesetzt, eine Schippe. Wobei er in Sakrileg, finde ich, die Location nicht so toll. Ich fand bei Illuminati fand ich die Location nicht so toll. Bei Sakrileg fand ich irgendwie, dass auch, wo sie am Ende in dieses Grab, beim Grab sind, fand ich es irgendwie ein bisschen cooler wie bei Illuminati.
Ja, bei Illuminati ist es ja der Großteil aus dem Computer gekommen an den Aufnahmen, weil sie ja die Drehgenehmigung im Vatikan nicht bekommen haben.
Eben.
Das ist ja, irgendwie vorherzusehen, dass man die nicht bekommt bei so einem Film. Aber ist ja das meiste aus dem Computer und dann irgendwo anders gedreht.
Ja. Genau.
Also es ist, eigentlich ein ganz guter Film. Ich fand ihn ganz gut von dem her. Hat gut angeschlossen an den vorherigen Film. Nur irgendwie hat man es vorhergesehen, was passieren wird und was so los ist. Es war dann zwar noch ein schöner Twist drinnen am Ende, aber ja, auch nicht so der größte Geniestreich.
Und gerade zur Filmmusik, also die Filmmusik fand ich bei Sakrileg, dank Hans Zimmer war sie natürlich wieder top. Also
Ja, wobei Hans Zimmer, kann man auch Kritik üben ein bisschen, der verwendet immer wieder die gleichen Themen.
Ja.
Verwendet immer wieder das Gleiche eigentlich, nur ein bisschen die Instrumente ändern und es wird schon.
Und er hat teilweise wirklich, also es gibt wirklich Filme, da hat er einfach einen miserablen Soundtrack, wie zum Beispiel Lone Ranger. Da fand ich aber, also bei Lone Ranger jetzt nicht sagen, ich sage jetzt nicht, dass der gesamte Soundtrack schlecht ist, aber ich finde das End-Theme, also ganz am Ende.
Ich finde das Ende auch ein bisschen langweilig.
Mit den Posaunen. Ich weiß gerade nicht, also das ist ja ein ganz berühmtes Musikstück von einem Komponisten und ich verstehe nicht, wie man dann irgendwie eine, so eine spannende Szene dann mit so einer Musik paaren kann. Also teilweise vergeigt das halt auch.
Ja, tut ja jeder. Und ich denke, wir kommen zu unserem letzten Film heute, es ist eh schon 40 gleich mal, und den darfst du besprechen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und das ist
Cloud Atlas. Ich sag's gleich vorweg, ich werde bei Cloud Atlas nicht auf die Story extrem eingehen, weil die ist viel zu lang und viel zu verwurschtelt. Ich sag nur so viel, der Film, der behandelt 6 verschiedene Geschichten, die einen Zeitraum von, ich muss kurz bei Wikipedia nachlesen, 500 Jahre, genau, 500 Jahre umfassen. Und der Film wechselt ständig zwischen den Erzählsträngen und den Zeitebenen. Also es ist immer hier, also immer komplett durcheinander. Genau. Das Besondere daran ist, dass Tom Hanks und Halle Berry, die spielen halt ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Und auch die anderen Schauspieler spielen verschiedene Charaktere. Aber Tom Hanks und Halle Berry sind so die Hauptprotagonisten, könnte man sagen. Es ist eine Verfilmung, und zwar von David Mitchells Der Wolkenatlas. Das Buch habe ich nicht gelesen, sage ich gleich. Ich fand den Film persönlich, also er ist wirklich teilweise sehr, sehr verwirrend. Also teilweise ist er wirklich... Kann man
sich vorstellen.
Ja, teilweise ist es wirklich verdammt komisch, schreibt auch gerade Dottie im Chat. Da wird in der einen Sekunde dort eine Geschichte erzählt und dann kommt man zu einem anderen Handlungsstrang, der eigentlich schon passiert ist, aber dann in einem anderen Jahr nochmal gleich passiert. Und da denkt man wirklich manchmal, was zum Teufel, wo bin ich hier gerade eigentlich? Der Film ist von Tom Tykwer, ich glaube Tom Tykwer heißt der, ist ein deutscher Regisseur und von den Wachowski-Brüdern oder jetzt Wachowski-Geschwistern nach dem Coming-out von Lana Wachowski. Und ich mag die Filme von den Wachowski-Geschwistern eigentlich sehr, da sie Matrix gemacht haben und bei VW Vendetta das Drehbuch und die Produktion hatten. Das sind so die zwei Hauptfilme, also Matrix 1 und VW Vendetta sind zwei der guten Filme von den Wachowskis. Die haben dann natürlich noch mit Matrix Reloaded und Matrix Revolutions nochmal alles vergeigt. Alles ein anderes Thema. Und man merkt auch teilweise, dass halt Matrix-Einflüsse, weil Matrix ja auch teilweise verwirrend ist, in dem Film halt irgendwie Einklang finden, weil es ist halt wirklich alles mit Zeitebenen und verschiedenen Persönlichkeiten. Und ich, wie gesagt, ich will nicht sagen, worum es geht, weil ich selber nicht komplett verstanden habe. Was ich auf jeden Fall sagen will und warum ich den Film hier auch reingenommen hätte, ist die Tatsache, dass Tom Hanks in diesem Film
mitspielt
und zwar und extrem gut spielt. Also er spielt wirklich in jeder der sechs Episoden spielt er einen Charakter, der jedes Mal komplett anders ist. Und die spielt er jedes Mal so überzeugend und so genial, dass ich wirklich teilweise auch gar nicht gemerkt habe, dass es eigentlich Tom Hanks ist. Ich war wirklich teilweise, okay, wer ist denn das? Ach, das ist Tom Hanks. Also Tom Hanks ist in dem Film wirklich
nicht
sehr, sehr
Hanks.
Dominant.
Er ist in dem Film nicht Tom Hanks.
Tom Hanks ist in dem Film nicht Tom Hanks. Und er ist sehr dominant. Also er spielt wirklich eigentlich alle gegen die Wand. Die Story sollte man sich wirklich danach auf Wikipedia durchlesen oder irgendwie eine Interpretation dazu durchlesen, weil es geht um Sklaverei, es geht um Rassismus, es geht um
alles, was man halt so reinpacken kann.
Um eine Apokalypse, um Atomkraftwerke, um Kernphysiker. Es ist wirklich so alles zusammengepackt und am Ende offenbart sich eigentlich, dass alle Schicksale zusammenhängen. Das heißt, wenn da einer gestorben ist, war das praktisch das Sprungbrett dafür, dass...
Chaos-Theorie.
Genau, dass irgendwann später im Endeffekt einer, keine Ahnung, ein Atomkraftwerk gegründet hat, ja. Wenn wir jetzt gerade bei Atomkraft sind. Also es ist wirklich sehr, sehr cool, aber sau verwirrend.
Ja, man muss sich wahrscheinlich Zeit nehmen, dass man das Absolut. Ganze durchzieht und dann auch irgendwie verstehen kann.
Absolut, ja.
Ja, werde ich mir, glaube ich, auch mal geben in nächster Zeit.
Ja.
Ja, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angelangt, von unserer Liste auf jeden Fall. Welches Thema machen wir nächstes Mal? Wir haben noch keine Ahnung.
Ja, vielleicht sprechen wir über einen Independence Day, aber das Tobias ja, wahrscheinlich
natürlich.
Nicht.
Natürlich. 2 Stunden Spezialsendung. Patrioten.
Ich könnte allein schon 3 Stunden über Independence Day reden.
Ja, okay, mach das in deiner nächsten Rush-Hour, okay? Ja.
Ihr wisst ja nicht, dass ihr bei der Quasel-Phase, da hatten wir ursprünglich 3 Filme stehen, weil ich habe diese Woche nämlich noch Independence Day angeschaut.
Und er schaut sich das immer wieder so wöchentlich einmal, das braucht er die Dosis.
Und Tobias wollte nicht, dass wir Independence Day mit reinnehmen, weil ich dann wieder so ausschweifend geworden wäre.
Ja, aber es wäre zu viel gewesen einfach.
Nee, aber es ist echt so, ich habe jetzt, glaube Independence Day, habe ich ja gestern schon zu dir gesagt, war mein erster Actionfilm. Und ich habe den Film mit wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, locker 15, 16 Mal gesehen. Ich schaue mir den wirklich jedes Jahr 2-3 Mal an. Also,
ja, brav.
Ja, mein Gott. Ja. Manche schauen Barbie und die Prinzessinnen, andere schauen Independence Day.
Naja, ich denke, wir lesen mal den Sendeplan vor hier, wenn es einen gibt.
Genau, also... Ja, morgen gibt es die Linux-Lounge mit Dennis und dem Lukas mit C.
Wie immer.
Genau, ab 17 Uhr.
Ja, die
Uhr.
Sind ja brav.
Ja.
Dann gibt es am Mittwoch wieder Fallrians Feierabend mit dem Fallrian. um 20 Uhr. Genau. Und dann gibt es am Donnerstag den grandiosen, unglaublichen Lukas. mit der Rush Hour Concept Down.
Genau, eine grandiose Anspielung auf White House Down.
Ja.
Wenn ich bis dahin vielleicht schon gesehen haben wird, dann kann ich vielleicht über den reden, weil ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Das ist ja sozusagen mein Steckenpferd. Ich mache Sendungen, ohne ein Konzept zu haben.
Ja, natürlich. Wieso auch nicht?
Besser, wie sich was zu überlegen. Ist zu anstrengend.
Ja, natürlich. Diese Sendung hier werdet ihr wie das letzte Mal wieder auf dem Podcast-Portal finden oder auf dem Blog zum Nachhören und verbreiten, damit wir immer mehr Zuhörer um diese unchristlichen Zeiten hier bekommen. Und ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal Sendung mache. Zurzeit nicht. Zurzeit ein bisschen stressig.
Spätestens in der nächsten Ausgabe von Kinotopia.
Genau, die am 29. sein wird.
Ja, das würde mal, wir überlegen uns, wie gesagt, ein paar Themen. Ihr könnt uns auch gerne über,
Twitter. Kommentare und alles Mögliche
Diaspora.
Schreiben, auch auf Facebook.
Da fällt mir noch was ein, Diaspora, die Umfrage.
Welche? Du hast eine Umfrage gemacht, ja.
Hätte ich jetzt beinahe vergessen.
Ja. Passt jetzt wir können ja dann ein schönes, schickes Tortendiagramm drunter packen.
Genau, Ich habe hier auf Diaspora eine Umfrage gemacht, was denn so eure Lieblings-Tom Hanks-Filme sind. Und da wurde von ganz, ganz vielen gesagt, Green Mile, Terminal, Catch Me If You Can war super. Und es wurde aber auch gesagt, dass wir auf gar keinen Film dass wir auf gar keinen Fall über Filme wie zum Beispiel You've Got the Email oder eben hier, wie heißt er?
Weiß ich nicht. Ich glaube.
Schlaflos in Seattle.
Genau.
Reden sollen. Und das haben wir auch nicht gemacht. Ich möchte aber trotzdem noch gerne mal anmerken, falls ihr herzlich lachen wollt und einen der wohl bescheuertsten Romantikfilme aller Zeiten sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall You've Got an Email an. Der ist so schlimm.
Und ich kann auch noch Scotch and Hooch empfehlen. Ist nicht so ganz bekannt, da war Tom Hanks noch jung und es geht um einen Cop, der mit einem Hund zusammenarbeiten muss. Ist ja so dieses typische Klischee, aber ist ganz gut, finde ich. Kann man sich mal so als Zeitvertreib geben.
Mhm. Ich kann noch Philadelphia empfehlen. Philadelphia ist ein sehr, sehr guter Film, den habe ich aber heute nicht reingenommen, weil man da einfach so extrem viel drüber diskutieren hat können und ich den auch vor nicht mehr so genau weiß, was passiert in dem Film. Er behandelt auf jeden Fall AIDS und Homosexualität in den USA. Mhm. Und Tom Hanks hat auch einen Oscar dafür bekommen. Und das zu Recht, weil Tom Hanks spielt einen Anwalt. Und er wird, da er Anwalt ist, in einen sehr, sehr starken Konflikt gebracht. Und dieser Konflikt sorgt dafür praktisch, dass er nochmal ganz anders gegenüber gewissen Dingen steht und auch dann im Endeffekt am Ende dann nochmal eine ganz krasse Wandlung durchlebt. Also ziemlich guter Film. Philadelphia solltet ihr auch gesehen haben.
Mhm. Gut. Ich denke, wir haben heute alles besprochen, was wir besprechen wollten.
Ja, so ziemlich.
Und ich denke, wir spielen noch ein Lied aus dem neuen Album von den Borachus. Und zwar das schon bekannte Bomben für den Frieden.
Ah, das ist schön.
Ja, ein sehr schönes Lied. Und wir verabschieden uns. Man hört sich in 2 Wochen. Und ja, ich denke mal, viel Spaß mit dem Outro hier. Und ja, willst du noch was sagen?
Independence Day.
Genau, White House Down. Borachus, Bomben für den Frieden. Das passt ja jetzt richtig so.
Rassismus wird in Deutschland weiter Mode bleiben.